Die Epidemiologie ist die Wissenschaft von der Entstehung, Verbreitung und Bekämpfung von Massenerkrankungen. Wenn die Epidemiologen Alarm schlagen, dann ist irgendwas im Anmarsch, eine Grippewelle zum Beispiel oder wie diesmal ein ganz fieses Virus namens Hantavirus, geschrieben H-A-N-T-A, Hunter wie Fanta, benannt übrigens nach einem Fluss in Südkorea. Seit Januar wurden ihm bereits 460 Fälle gemeldet, sagt der Molekularmediziner Dr. Mirko Faber von Robert-Koch-Institut in Berlin. Herr Faber, guten Tag.
Schönen guten Morgen.
Ab wie vielen Fällen sprechen Sie denn von einer Epidemie?
Ein Epidemiologe hat da immer eine sehr einfache Definition. Das ist einfach, wenn man mehr Fälle sieht, als man erwarten würde. Mhm. Und das ist bei den Hantaviren eben in diesem Jahr auch wieder der Fall. Bei den Hantaviren ist es so, dass es so Ausbruchsjahre gibt, wo wir sehr, sehr viele Fälle sehen und dann eben wieder auch Jahre, wo wir sehr wenige Fälle sehen.
Was würden Sie denn erwarten in normalen Jahren, die keine Ausbruchsjahre sind?
In den Jahren sehen wir so bis 200 bis 300 Fälle bundesweit. Und
jetzt?
In den Ausbruchsjahren sind das dann, je nachdem, so zwischen 1500 oder auch mal bis 3000 Fälle.
Warum in diesem Jahr so viele?
Das ist ein bisschen skurril, wenn man das erzählt. Das hat mit den Buchen zu tun. Und zwar mit den Buchen, die im Wald stehen. Das Hantavirus wird ist ein Virus, was von Mäusen und bei Mäusen erstmal vorkommt, bei der Rötelmaus. Und diese Rötelmaus scheidet eben das Virus mit ihrem Kot, mit dem Speichel, mit dem Urin aus. Und so kann der Mensch dann eben auch mit dem Virus in Kontakt kommen. Und jetzt gibt's Jahre, in denen produziert die Buche sehr, sehr viele Bucheckern. Und dann liegen die dort im Wald rum und die Maus freut sich, die hat eine ganze Menge zu fressen, kommt super durch den Winter, startet in eine erfolgreiche Brutsaison im Frühjahr und dann gibt es eben ganz viele Mäuse und eben auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, mit dem Virus in Kontakt zu kommen für den Menschen.
Also die Buche produziert viele Bucheckern, die Mäuse vermehren sich dadurch wie verrückt und dadurch gibt es auch mehr Hantaviren. Stirbt die Maus nicht an diesem Virus?
Nee, eigentlich gar nicht. Die Maus scheint, ist persistent wohl infiziert, aber kaum durch die Infektion beeinträchtigt.
Nun würde ich mal behaupten, ich habe eine mausfreie Wohnung. Wie kann ich mich denn da überhaupt infizieren mit diesem Virus?
Also erstmal muss man sagen, es betrifft vor allem eben oder eigentlich nur die Rötelmaus bei dem Pumala-Virus, mit dem wir es hier zu tun haben. Und da auch nicht in ganz Deutschland, es kommt nicht in ganz Deutschland vor, sondern in eigentlich bekannten Endemiegebieten. Das ist zum Beispiel die Schwäbische Alb oder der Raum Stuttgart in Baden-Württemberg, der Bayerische Wald oder der Raum Unterfranken in Bayern. Im Spessart kommt es vor, im äußersten Westen von Thüringen, im Münsterland und Osnabrück. Und wir hier in Berlin oder in Radio 1 Land haben eigentlich gar nicht so die Chance, mit dem Virus in Kontakt zu kommen.
Das ist schon mal eine ganz gute Nachricht.
Ja, auf jeden Fall. Das ist vielleicht eine Sache noch für die Prenzlberger. Jetzt reite ich auf dem Klischee rum, wenn die dann die Verwandtschaft in Schwaben besuchen und da hoppeln die Rötelmäuse über die Terrasse, da sollte ich vielleicht eher vorsichtig sein.
Aha, okay, gut. Und warum sollte ich denn vorsichtig sein? Was passiert, wenn ich mich mit dem Hantavirus infiziere?
Also prinzipiell läuft das ab erstmal wie eine grippeähnliche Erkrankung, also es tritt hohes Fieber auf ein paar Tage lang, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen können dabei sein, später können gastrointestinale Symptome dazukommen, Durchfall, Erbrechen, Übelkeit. Und typisch für die Hantavirusinfektion in den Breiten hier ist, dass auch die Niere mit beteiligt sein kann.
Die Niere?
Das kann sehr leicht verlaufen, dass der Arzt das nur im Labor sieht. Es kann aber auch wirklich so schwer sein, dass man ein akutes Nierenversagen hat und auch ein paar Tage an die Dialyse muss oder ein paar Wochen.
Nun zeichnen sich ja Mäuse dadurch aus, dass sie sich vor Menschen verstecken. Ich nehme mal an, das gilt auch für die Rötelmaus und auch ihr Kot oder ihr Urin ist in der Regel im Garten zum Beispiel ja nicht sichtbar, oder? Wie ist denn dann überhaupt ein Schutz davor möglich?
Also die Rötelmaus ist schon erstmal, die heißt ja auch Waldwühlmaus, die kommt im Wald und waldnahen Gebieten vor. Aber zum Beispiel im Winter guckt sie eben, dass sie dann auch ein schönes Plätzchen bekommt und da überwintern kann. Uns berichten oft Patienten, dass sie eben im Frühjahr dann in ihren Gartenschuppen gehen und da eben sehen, dass sich da eine Rötelmaus eingenistet hat. Hat da vielleicht noch Nestmaterial hinterlassen, hat da natürlich auch Kot hinterlassen Und dann gehen die Leute eben im Handfeger zu Werke und machen das alles großzügig weg und wirbeln praktisch diesen Kot, diese Stäube auf und atmen das ein. Das ist auch der Infektionsweg. Also im Prinzip über den infektiösen Staub infiziert man sich.
Also, wer Staub aufwirbelt, lebt durchaus gefährlich. Herzlichen Dank für diese Aufklärung über das Hunter-Virus an Dr. Mirko Faber vom Robert-Koch-Institut in Berlin. Herr Faber, Ihnen ein Hunter-Virus-freies Wochenende wünsche ich.
Vielen Dank.